Deutschlandfunk Interview.
Ein Tag im Leben von Abed Salama, so lautet der ja harmlos daherkommende Titel, hinter dem sich ein Buch verbirgt, das viel zeigt. Zeigt, wie das Leben von Palästinenserinnen und Palästinensern verläuft im Westjordanland, wo es ja zuletzt auch, wir haben bereits am Morgen berichtet, Militäraktionen der israelischen Armee gegeben hat. Die Jury des Pulitzer-Preises, die überzeugte das Buch, sie verlieh ihm in diesem Jahr den renommierten Preis. Und ich konnte vor dieser Sendung mit dem Autor, mit Nathan Thrall, über sein Buch, aber auch über den weltweiten Diskurs über diesen Konflikt sprechen.
Your book, A Day in the Life of the Abed Salama, Ihr Buch, Ein Tag im Leben von Abed Salama, über eine Tragödie in Jerusalem, spiegelt die komplexe Realität des Nahen Ostens und der Westbank wider. Es wurde kurz vor dem 7. Oktober im vergangenen Jahr veröffentlicht. Worum geht es Ihnen in dem Buch?
What are you describing?
In diesem Buch geht es um einen Busunfall. Es erzählt von Palästinensern und Israelis, deren Leben durch diesen tragischen Unfall miteinander in Berührung kommen. Und durch ihre Geschichten und durch die Geschichten ihrer Familien erfährt man, was den israelisch-palästinensischen Konflikt im Grunde ausmacht. Man erfährt aber auch etwas über das System der Unterdrückung, in welchem die Palästinenser leben. Ich habe die Gemeinschaft aufgesucht, die nur ein paar Kilometer entfernt von mir in Jerusalem lebt, allerdings hinter einer 8 Meter hohen Betonmauer. Und die Menschen dieser Gemeinde, das sind heute 130.000 Menschen, sind von dieser Mauer auf 3 Seiten eingeschlossen. Und auf der 4. Seite von einer weiteren Mauer, die über eine gesperrte Straße verläuft, die man auch Apartheid Road nennt. Und diese Menschen leben ein vollkommen anderes Leben als die jüdischen Mitbürger auf der anderen Seite der Mauer. Eine Gruppe von Kindergartenkindern hatte schon lange einen Ausflug zu einem Spielplatz geplant. Ihr Viertel wird ganz bewusst vernachlässigt. Dort gibt es keinen Bürgersteig und auch keine Spielplätze. Einfach gar keine Möglichkeit, um überhaupt irgendwo zu spielen. Und die Spielplätze auf der anderen Seite der Mauer sind für sie nicht zugänglich. Also nahmen sie diesen langen und umständlichen Weg auf sich, um auf einem Spielgelände außerhalb von Ramallah spielen zu können. Und nachdem sie den Checkpoint durchquerten, wurde der Bus von einem sehr großen Sattelschlepper erwischt, sodass der Bus sich überschlug und Feuer fing. Bei dem Unfall starben 6 Kinder und 1 Lehrer. Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, bis die israelische Feuerwehr vor Ort war. In dem Buch erzähle ich vor allem die Geschichte von Abed Salama. Er ist einer der Väter von den Kindern im Bus. Als er bei dem verunfallten Bus ankommt, hat sich dort bereits eine große Menschenmenge gebildet. Als er fragt, wo die Kinder seien, bekommt er ganz unterschiedliche Antworten. Es heißt, dass sie in ein bestimmtes Krankenhaus nach Jerusalem gebracht wurden. Dann ist es wiederum ein ganz anderes oder das Krankenhaus in Ramallah. Und weil Abed nicht über einen bestimmten Ausweis verfügt, um sich bei den offiziellen Stellen nach seinem Kind zu erkundigen, geht er zu dem einzigen Krankenhaus, das er überhaupt betreten darf, dem in Ramallah. Und er ruft Verwandte an, die über den entsprechenden Ausweis verfügen, damit sie bei den Krankenhäusern nach seinem Sohn in Jerusalem fragen können. Und erst nach 24 Stunden erfährt er überhaupt, wo sich sein Kind aufhält und wie es ihm geht. Durch seine Geschichte und die Geschichte der Siedler, die in der Nähe der Unfallstelle leben, durch die Geschichten der jüdischen und der palästinensischen Rettungssanitäter, erfahren wir Grundlegendes über Israel und Palästina.
So, das ist also die politische Dimension dieser Geschichte?
Ja, das Buch hat verschiedene Ebenen. Es ist eine sehr persönliche Geschichte. Es ist eine Geschichte über die Liebe von Eltern, aber auch von elterlichen Sorgen und Ängsten. Es ist aber auch die Geschichte von Liebesbeziehungen und von Verrat. Und es ist auch eine politische Geschichte, die zeigt, wie tief die politische Kontrolle selbst die intimsten Aspekte des Lebens der Menschen in den palästinensischen Gebieten beeinträchtigt. Es geht auch um Abed und sein Leben als junger Mann, als er einen Job in Jerusalem hatte. Er und seine Mitarbeiter drohen, ihre Arbeit zu verlieren, weil sie nicht die entsprechenden Ausweise haben. Und um ihren Job zu behalten, hielten sie Ausschau nach potenziellen Ehepartnern mit dem entsprechenden Ausweis. Das ist nur ein Beispiel davon, wie tief dieses Kontrollsystem in das Leben der Menschen eindringt und letzten Endes sogar die Wahl ihres Ehepartners beeinflusst.
Das Buch wurde also vor dem 7. Oktober veröffentlicht, vor dem Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Warum hat die Jury des renommierten Pulitzer-Preises Ihr Buch mit diesem besonderen Thema ausgezeichnet?
Prestigious Award on your book on this topic.
Well, the Pulitzer Award was given in early May.
Ich denke, es liegt daran, dass es eine Geschichte ist, in der es um ein persönliches Schicksal geht. Und es erzählt von einer sehr komplexen Realität auf der Ebene individueller menschlicher Erfahrung. Und weil wir so etwas von dem emotionalen Ausnahmezustand erfahren, der das Leben in diesem System mit sich bringt, die Komplexität dieses Systems wirkt auf viele Menschen einschüchternd. Es gibt so viele einander widersprechende Versionen der Geschichte, aber auch von Fakten und Argumenten. Da geben viele Menschen auf, weil sie Angst haben, den Durchblick zu verlieren. Das Buch ist für viele deswegen so interessant, weil es diesen komplexen Konflikt auf eine sehr einfache Weise anschaulich erklärt. Wenn man sieht, wie ein Vater am schlimmsten Tag seines Lebens ohnmächtig versucht, in diesem übermächtigen Kontrollsystem herauszufinden, wo sich sein Sohn aufhält, versteht man dieses System viel besser als in abstrakten Begriffen.
It is a big, a controversial topic, this conflict. Dieser Konflikt wird auf der ganzen Welt kontrovers diskutiert, auch in Ihrem Heimatland, den USA, aber auch in Deutschland, wo Sie sich ja auch oft aufhalten. Warum ist das so?
Why is this conflict so controversial discussed within these societies?
Well, because it's a conflict that touches on the deepest issues of identity.
Das liegt sicherlich daran, dass der Konflikt die tiefsten Vorstellungen von Identität berührt. Für viele Juden und Palästinenser und Araber und Muslime in der ganzen Welt sind Jerusalem sowie Israel und Palästina von großer Bedeutung, eigentlich für alle drei der großen monotheistischen Religionen. Und in führenden Demokratien wie Deutschland und den USA ist man sehr darum bemüht, ein ganz bestimmtes Narrativ zu formen, um Israel weiterhin Unterstützung zuzusichern. In Europa und den USA geben sie Standpunkte von sich, an die sie selbst nicht glauben. Ich glaube nicht, dass die Besetzung ein temporäres Phänomen ist. Sie dauert immerhin schon 57 Jahre an. Diese Leute denken aber, es gibt keinen Unterschied zwischen Israel in seinen Grenzen vor dem Jahr 1967, dem Jahr, in dem der Sechstagekrieg gegen Syrien, Ägypten und Jordanien stattfand, und der Besetzung der Territorien durch Israel. Ein Land, das Millionen Menschen kontrolliert und ihnen grundlegende Bürgerrechte aufgrund allein ihrer Identität vorenthält, ist keine Demokratie. Trotzdem werden Israels Unterstützer nicht müde, genau das immer zu behaupten. Israel sei die einzige Demokratie im Nahen Osten und so weiter. Aus all diesen Gründen ist das ein ganz brisantes Thema, weltweit.
For all of these reasons, I think it's a highly fraught issue throughout the world.
Looking at Germany, wie schätzen Sie Deutschland ein? Wie verhält sich die Regierung, die Politik, aber auch die Gesellschaft zum Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern?
Looking at this conflict and on both sides.
Well, I think obviously Germany is looking.
Deutschland betrachtet den Konflikt durch seine besondere historische Erfahrung und durch seine Verpflichtung gegenüber Israel. Ich denke, dass Deutschland aber auch an seine Verpflichtung für die Palästinenser denken sollte. Denn der Staat Israel wurde teilweise auf dem Land der Palästinenser errichtet, gegen den Willen der dort lebenden Mehrheit, nicht zuletzt aufgrund der Vernichtungspolitik in der Zeit des Nationalsozialismus. Deswegen hat Deutschland auch eine Verantwortung für die Opfer der Gründung Israels.
Touring right now. Sie sind gerade in Deutschland auf Lesetour. Wie fallen die Reaktionen auf Ihr Buch aus?
What are the reactions on this?
Bislang überwältigend positiv. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass es fast nicht möglich ist, eine persönliche Geschichte dieser Art abzustreiten. Eine Geschichte von Individuen sowohl auf israelischer als auch auf palästinensischer Seite. In dem Buch wird niemand als Heiliger dargestellt. Es wird aber auch niemand als ultimativ Böse dargestellt. Bei allen Protagonisten handelt es sich um vielschichtige Individuen. Ich glaube, deswegen erkennen viele Menschen auch eine bestimmte Art von Wahrheit in diesem Buch.
Zum Abschluss noch die 1 Million Dollar oder eben die 1 Million Euro-Frage, je nachdem, wo man sich gerade aufhält. Wie könnte man den Konflikt Ihrer Meinung nach lösen? What is your perspective?
Ich fürchte, dass wir Lichtjahre von einer Lösung des Problems entfernt sind. Und der Grund dafür ist recht einfach. Es gibt ein immens großes Machtgefälle zwischen den beiden Seiten. Israel hat sehr viel Macht, die palästinensische Seite so gut wie gar keine. Und Israel hat 3 Optionen. Es könnte den Palästinensern Freiheit schenken, indem es ihnen einen souveränen Staat schenkt, und zwar auf 22% ihres Landes, so wie es die palästinensische Nationalbewegung seit Jahrzehnten fordert. Oder es könnte Palästinensern gleiche Rechte als Bürger im Staat Israel geben. Die 3. Option ist, nichts davon zu ermöglichen, also den Status quo zu erhalten und jüdische Siedlungen immer weiter auszubauen und Palästinenser auf ein immer kleiner werdendes Areal zurückzudrängen. Und in den letzten Jahrzehnten war das für Israel die günstigste Option. Sie wurde seit 1967 von jeder Regierung durchgesetzt, egal ob es sich dabei um eine rechtsgerichtete, eine linke oder eine Regierung der Mitte gehandelt hat. Deswegen gibt es auch keine Aussicht darauf, dass dieser Konflikt beendet werden kann. Man müsste für Israel also die Anreize für neue Siedlungsbauten streichen. Die Welt muss Israel klarmachen, dass es damit aufhören muss. Und die Palästinenser müssen entweder durch einen souveränen Staat Freiheit erlangen oder Freiheit durch gleiche Bürgerrechte in Israel. Dem verweigert sich Israel aber, und zwar fast ohne irgendwelche Konsequenzen.
Sie sehen also allein Israel in der Verantwortung? Denn immerhin war es ja die Hamas, die den jüngsten Konflikt vom Zaun gebrochen hat.
Absolut. Die Hamas ist ein sehr wichtiger Faktor in dieser Angelegenheit. Deswegen ist es so wichtig, darauf zu verweisen, dass die palästinensische Nationalbewegung PLO, die derzeit nicht die Hamas mit einschließt, Israel seit Jahrzehnten immer Frieden angeboten hat, in den Grenzen von vor 1967. Und das sind immerhin 78% des Gebietes, das die Palästinenser als ihr Heimatland ansehen. Und die Hamas hat immer wieder gesagt, dass, obwohl man Israel nicht anerkennen wolle und obwohl sie das nicht als eine gerechte Lösung ansieht, sie doch bereit wäre, das anzuerkennen, was man als gemeinsamen Nenner der palästinensischen Seite bezeichnet. Und das bedeutet, dass die Palästinenser bereit sind, ihren Staat zu akzeptieren, auch wenn er nur 22% ihres ursprünglichen Heimatlandes ausmachen würde. Die Hamas sagt, sie würde einer solchen Lösung nicht im Wege stehen. Das wurde den Palästinensern allerdings niemals zugesprochen. Israel hat dieses Angebot von palästinensischer Seite, 78% des Heimatlandes aufzugeben und nur Anspruch auf 22% davon zu erheben, immer weiter runtergehandelt. Werden sie zustimmen, dass sie keinen souveränen Staat haben werden? Werden sie akzeptieren, dass sie kein zusammenhängendes Staatsgebiet bekommen werden? Werden sie es akzeptieren, dass sie nur über Tunnel nach Jerusalem kommen und dass der Großteil der Siedlungen bestehen bleiben wird? Den Palästinensern wurde ein Zugeständnis nach dem anderen abgerungen. Und ich bin davon überzeugt, dass die Welt endlich verstehen muss, dass dieses Angebot, einen eigenen Staat auf 22% ihres ehemaligen Territoriums zu akzeptieren, für Israel ein unglaubliches Angebot ist, sozusagen ein Schnäppchen. Der einzige Grund, warum wir in den letzten Jahrzehnten so viel Aufruhr erlebt haben, ist, weil Israel sich geweigert hat, dieses extrem gute Angebot anzunehmen.
Nathan Thrall, sagt der jüngst mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Autor Nathan Thrall. Thank you very much.
Thank you.